Ja, ich freue mich, dass ich euch begrüßen darf zur Predigt. Wir werden heute unsere Predigtreihe im Esterbuch beenden. Wir haben einige Gäste da und ihr steigt mitten ein in unseren Abschluss, in unseren Abklang. Das tut mir ein bisschen leid, aber ich hoffe, dass ich euch irgendwie mitnehmen kann. Wir befinden uns im alttestamentlichen Buch Esther und zwar werden uns heute die Kapitel 9 und die letzten Verse des 10. Kapitels beschäftigen. Im Esterbuch geht es darum, dass sich Juden vor langer Zeit im Persischen Reich verteilt befanden, in 127 Provinzen. Und diese Juden lebten in diesem Persischen Reich in Lebensgefahr. Es wurde, ich nenne das ein Holocaust-Gesetz erlassen. Es gab nämlich Antisemiten, jüdische Feinde, die haben es geschafft, ein Gesetz zu erlassen, den König Ahasveros der damaligen Zeit, dazu zu bringen, ein Gesetz zu unterzeichnen, das an einem ganz bestimmten Tag, und zwar am 13. Tag des damaligen Monats Adar, der wird uns gleich noch beschäftigen, dieser Tag, dass an diesem Tag alle Juden im gesamten Persischen Reich abgeschlachtet werden dürfen. Alle Juden dürfen getötet werden. Und Erzfeind der Juden, der hieß Haman, und Haman hat den König rumgekriegt, dazu sich gegen die Juden zu stellen. Aber in den vergangenen Kapiteln haben wir gesehen, dass Gott Wunder gewirkt hat, obwohl von Gott in diesem Buch wenig bis gar nicht die Rede ist, sehen wir Gottes unsichtbare Hand, den verborgenen König, so heißt unsere Predigtreihe. Wir sehen den verborgenen König am Wirken, wie er die Verhältnisse im Persischen Reich völlig umkehrt und seinem Volk, den Juden, Rettung verschafft durch den Einsatz von zwei ganz besonderen Juden, die heißen Esther und Mordecai. Esther kennen wir in unserem Breitengraden, Mordecai er nicht, muss auch nicht unbedingt. Mordecai ist nicht so ein schöner, attraktiver Name auf Deutsch. Esther und Mordecai haben sich eingesetzt und konnten den König davon überzeugen, mit Gottes Hilfe, dass er einen Gegenentwurf, ein Gegengesetz erlässt, dass die Juden sich an diesem Kriegstag, an dem Tag der Schlacht, verteidigen dürfen. Er konnte sein altes Gesetz nicht rückgängig machen, weil in der damaligen Zeit war es so, wenn der König einmal was gesagt hat, dann wurde das nicht revidiert, dann wurde das nicht verändert, sondern sein Wort war Gesetz. Und wenn er das zurückgenommen hätte, würde er sagen, ich war fehlerhaft. Und das funktioniert dort damals nicht, deswegen hat man einfach noch ein Gesetz erlassen, was genau das Gegenteil besagt und einfach den offenen Widerspruch gelten lassen. So, und wir befinden uns jetzt im Kapitel 9 und ich möchte mit euch lesen die Verse 1 bis 10. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, schlagt auf und wenn nicht, dann hört gut zu. Und im 12. Monat, das ist der Monat Adar, am 13. Tag desselben, als das Wort des Königs und sein Gesetz zur Ausführung kommen sollten, an eben dem Tag, da die Feinde der Juden gehofft hatten, sie zu überwältigen, es aber umgekehrt geschah, dass sie, die Juden, ihre Hasser überwältigen sollten, da versammelten sich die Juden in ihren Städten in allen Provinzen des Königs Ahasveros, um Hand an die zu legen, die ihr Unglück suchten. Und niemand konnte vor ihnen bestehen, denn Furcht vor ihnen war auf alle Völker gefallen. Und alle Obersten der Provinzen und die Satrapen und die Statthalter und alle, die die Geschäfte des Königs besorgten, also die ganzen Vorsteher, Ortsvorsteher, Bürgermeister, möchte ich das mal übersetzen, all diese unterstützten die Juden, denn Furcht vor Mordecai war auf sie gefallen. Denn Mordecai war angesehen im Haus des Königs und die Nachricht von ihm ging durch alle Provinzen, denn der Mann Mordecai wurde ständig angesehener. So schlugen die Juden alle ihre Feinde mit Schwertkampf, umbringen, ausrotten. Und sie verfuhren mit ihren Hassern nach ihren Belieben. Und in der Burg Susa erschlugen und vernichteten die Juden 500 Mann. Auch den, jetzt kommen einige Namen, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, auch den Parshandata und Dalfon und Aspata und Porata und Adalia und Aridata und Parmashta und Arisai und Aridai und Vayesata. Warum kommen diese 10 Namen? Das sind die 10 Söhne Hamans, des Sohnes Hamedatas, des Bedrängers der Juden. Erschlugen sie. Und an die Beute der Erschlagenen legten sie ihre Hand nicht. Also der Tag der Schlacht ist gekommen, und zwar der 13. Tag des Monats Adar. Und immer wenn es um Krieg und Kampf in der Bibel geht, beschleicht uns, glaube ich, heutzutage immer ein komisches Gefühl. Was soll das eigentlich? Dieses Abmetzeln, dieses Bekriegen, dieses Kämpfen. Wir hatten das schon in der letzten Woche uns angeschaut. Letzte Woche haben wir getauft, ne? Davor die Woche. Hab ich schon einige Worte dazu verloren. Ich möchte da nur kurz drauf eingehen. Ein Augenblick, meine Bibel macht hier einen Abgang die ganze Zeit. Der Wind ist hier gut aktiv. Ja, wenn es um Krieg geht, dann ist es für uns komisch. Ich glaube deswegen, weil besonders meine Generation, einige sitzen hier auch, die aus meiner Generation sind, wir kennen keinen Krieg. Wir waren nie im Krieg. Wir wissen nicht, was für Verhältnisse toben in einem Land, wenn auf einmal der Krieg ausbricht. Vielleicht haben wir es noch von Erzählungen von unseren Großeltern, aber meine Generation selbst kennt maximal politische Diplomatie. Das ist unsere Kriegsführung, die wir kennen, dass wir einen Diplomaten hinsenden und dann gibt es vielleicht einen Wirtschaftskrieg, aber dass mit Fäusten und Gewehren und Schwertern gekämpft wird, das kennen wir in unseren Breitengraden nicht. Deswegen ist es für uns oft komisch, wenn wir in der Bibel dieses Blutrünstige sehen. Aber die Frage, die wir uns stellen sollten, was ist, wenn auf einmal wirklich eine ethnische Minderheit, und zwar die Juden, in unserem Land umgebracht werden sollten, alle an einem Tag? Ich weiß nicht, ob ein politischer Diplomat an dieser Stelle ausreichend ist. Wenn wir einfach unseren Innenminister, unseren Außenminister, unseren, was gibt's noch? Sicherheitsminister gibt's gar nicht, glaube ich. Verteidigungsminister, so heißt das. Genau. Wenn die zusammensitzen und bei einer netten Kaffeetasse irgendwie erklären, wie machen wir das an diesem Tag? Nein, die Bedrohung ist akut. Die Schwerter werden gewetzt, die Kanonen werden gefüllt und die Juden sind richtig in Gefahr. Was ist, wenn auf einmal der Tag der Ausrottung kommt? Diplomatie hilft an dieser Stelle nicht weiter. Und auch unsere Rechtsprechung in unseren Breitengraden kennt berechtigte Gründe für einen Kampf. Wann ein Kampf legitim ist, wann man kämpfen darf. Und um genau dieses Recht, wann man kämpfen darf, dieses Recht hat Gott dem Volk Israel verschafft. Er hat ihm dazu verholfen. Es ist nicht so, dass Gottes Kinder, Israeliten in der damaligen Zeit, einfach so ihr Schwert zucken könnten, du bist nicht meiner Meinung, alles klar, zack, Dolch in Hals. So funktioniert das nicht. Es musste immer eine Berechtigung geben, warum man miteinander in den Streit ging und in den Kampf. Gott hat hier diesen Grund geliefert. Wir haben eben gerade in Vers 1 gelesen, dass Gott die Sache umgekehrt hat. Das ist im Prinzip eins der Hauptworte in unserem ganzen Text. Er hat die Sache umgekehrt. Die Juden sollten abgemurkst werden, aber Gott hat die Sache umgekehrt. Hier geht es nicht um einen Hasskrieg von Seiten der Juden. Wir haben ja gesehen, dass sie auch einige erschlagen haben, sondern es geht hier ums Überleben und es geht hier um Selbstverteidigung. Das müssen wir unbedingt hören bei den krassen Worten, die wir lesen. Es geht hier um die Verteidigung des Volkes der Juden. Und wir werden gleich noch zwei weitere Kampfberichte lesen. Und in jedem Kampfbericht wird wiederholt, aber an die Beute legten sie ihre Hand nicht. Das bedeutet, wenn ich David und seine Familie abschlachte, war es von dem Gesetz, vom Kriegsgesetz erlaubt, dass ich mich auch an diesem Tod auch bereichern darf und seine Käppi klauen darf, sein Opel klauen darf. Er ist 18, hat jetzt einen Führerschein, darf jetzt Opel fahren. Und ich bereichere mich an ihm. Das war vom Gesetz her legitim. Und die Juden haben in keinem Kampf, haben sie die Hand an die Beute gelegt. Und das möchte uns etwas kommunizieren. Dass sie eben nicht in einer persönlichen Rache agieren gegen ihre Feinde und Hasser, sondern dass sie einfach nur ihr Recht zur Selbstverteidigung in Anspruch nehmen. Aber sie gehen nicht der hat etwas Schlechtes gegen unsere Familie gesagt, wir gehen jetzt dort rein und wir bereichern uns sogar noch an seinem Unglück. Nein, wir verteidigen uns selbst, dass wir Luft zum Atmen haben, dass wir leben dürfen. Gott hat uns das verheißen, dass wir leben dürfen, dass wir uns selbst verteidigen dürfen. aber wir legen unsere Hand an ihre Beute nicht, obwohl es nach Gesetz gut und recht wäre, aber wir lassen es, um allen zu zeigen, hey, unsere Motive sind nicht hasserfüllt. Wir agieren hier nicht im Zorn, sondern wir sind berechnet in der Sache. Wir sind mit Kalkül unterwegs. Wir bewahren einen klaren Kopf und wir bereichern uns an dieser Sache nicht. Dieser Text will uns ganz eindeutig zeigen, hier geht es nicht um ein moralisch verwerfliches Handeln des Volkes Gottes, denn die Feinde und die Hasser der Juden versucht mit allen Mitteln, so heißt es in unserem Text, sie zu überwältigen. Der Angriff geht von den Feinden aus. Der Angriff geht von den Feinden aus, nicht von den Juden. Die Juden hatten alleine das Recht, in unserem Text heißt es, sich gegen diejenigen zur Wehr zu setzen, die ihr Unglück suchten. Die Juden hatten überhaupt gar keine Veranlassung, irgendein Unglück zu suchen, sondern sie wollten einfach nur im Frieden leben. Aber dieses Holocaust-Gesetz hat sie in die Ecke getrieben und sie wollten, die Feinde wollten das Unglück der Juden suchen. Und darauf haben sie lediglich reagiert. Und dieser Tag, wie wir es eben gerade gelesen haben, war eine erfolgreiche Verteidigung. Die Juden konnten bestehen und die Juden wurden nicht überwältigt. Sie haben 500 Angreifer niedergestreckt. Wohl bemerkt, es geht hier in dem ganzen Krieg um Männer. Obwohl es vom Kriegsgesetz erlaubt war, gegen Männer, Frauen und Kinder vorzugehen, heißt es in unserem Text, dass Männer im Kampf gefallen sind. Und wir sehen auch, dass alle Söhne Hamans erschlagen wurden. 500 Mann und die Söhne Hamans. Ob die jetzt draufgezählt werden oder schon in den 500 sind, das kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall, diese Pointe wollte der Bibeltext uns nicht vorenthalten. Nicht einfach nur da wurde etwas besiegt, sondern Hamans Söhne sind umgekommen. Warum bringt uns dieser Text diese Information? Warum ist es wichtig für uns zu wissen, dass auch Hamans Söhne niedergeschlagen wurden? Haman hat als der Erste und vielleicht als der Krasseste sich gegen Gott und gegen sein Volk erhoben und hat in den Texten zuvor immer mit seinem Reichtum geprahlt und mit seinen Nachkommen. Schaut, wie viele Söhne ich habe. Sein Reichtum und seine Nachkommen war sein ganzer Stolz. Und indem er sich über Gott erhebt und über andere Menschen, zeigt uns dieser Text, dass derjenige, der sich auf sein Reichtum gestellt hat und auf seine Nachkommenschaft, dass sein Reichtum ihm weggenommen wurde, wurde nämlich seinem Erzrivalen Mordekai überlassen. Der Reichtum wird ihm genommen, es kriegt ein anderer und sein ganzer Stolz, seine Söhne vergehen an ein und demselben Tag. An dem Tag, wo Haman eigentlich geplant hatte, ganz groß rauszukommen. Sein Reichtum ist weg und seine Söhne auch. An dieser Stelle ist auch wichtig, die Söhne waren nicht irgendwie einfach unschuldig bei Mama und haben irgendwie gegessen und auf einmal kamen die Juden rein. Nein, auch hier gilt, sie suchten das Unglück der Juden und deswegen haben sich die Juden im Kampf gewehrt. Wir sehen hier, alles, was Haman lieb und teuer war, wurde dem Erdboden gleichgemacht. Sie folgten ihrem Vater in jeglicher Hinsicht. Und die Lektion, die wir daraus lernen, ist, wer in Rebellion gegen Gott lebt, wer ein Leben abseits von Gott lebt, wird am Ende alles verlieren. Du wirst nichts festhalten können von dem, was dir lieb und teuer ist. Worauf du heute noch so stolz bist, worüber sich deine Gedanken kreisen, oder worum sich deine Gedanken kreisen, wenn du morgens aufwachst, wenn du ein Leben ohne Gott lebst, wird am Ende der Tage alles vergehen. Deswegen sagt Jesus Christus in Matthäus 16, ab Vers 25, denn wer sein Leben retten will, mit Leben ist alles, was mir lieb und teuer ist, auch gemeint. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, also wenn ich ihm wichtiger bin als alles, was er hat in seinem Leben, wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird das Leben finden. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber dafür sein Leben am Ende einbüßt. Wir sehen, dass die Juden einen glasklaren Sieg davon getragen haben. Und die Frage ist, wie kann das sein? Wie kann das sein, wenn im Persischen Reich die Juden in der Minderheit sind, dass sie es dennoch schaffen, sich gegen viele Leute in den einzelnen Provinzen zur Wehr zu setzen? Und wir sehen, dass ihre unwiderstehliche Kraft abhängig war von der Größe Mordekais. Mordekai war so eine Art Anführer. Er war die Galionsfigur. Er war sozusagen der erste Mann, auf den alle geschaut haben. Und er wurde durch ein Wunderwirken Gottes zur Rechten des Königs erhoben und hatte auf einmal viel Macht. Obwohl er vorher in Staub und Asche war und es ihm richtig dreckig ging und er eigentlich gehängt werden sollte, hat Gott die Geschicke gelenkt, dass auf einmal der König Einsicht hatte und hat ihn aus der Asche wie den Phönix erhoben und auf einmal steht er mit Macht dort. Und die Größe Mordekais macht an dieser Stelle den Unterschied. In den Versen 3 bis 4 heißt es, dass alle Obersten, alle Bürgermeister, wie ich es vorhin sagte, unterstützten die Juden, denn Furcht vor Mordekai war auf sie gefallen. Denn Mordekai war angesehen im Haus des Königs und die Nachricht von ihm ging durch alle Provinzen, denn der Mann Mordekai wurde ständig angesehener. Mordekais Ehre, Mordekais Stellung, Mordekais Gunst, die Gott ihm verliehen hat in diesem Reich, haben die Menschen gesehen und es hat sie in den Bann gezogen. Und das hat sie so sehr in den Bann gezogen, dass sie gesagt haben, dieser Person wollen wir folgen und wir wollen uns diesen Juden anschließen. Wir sehen, dass Gott seine Hand hier im Spiel hat und dieser Mordekai nicht aus sich selbst heraus diese Kraft entwickelt hat und diese Stellung, sondern Gott ist hier am Werk an diesem Mann und wir sehen Gott hier am Werk und wir wollen mit dabei sein. Wir wollen uns zu den Juden stellen, obwohl wir eigentlich keine Veranlassung haben, weil wir sind keine Juden im Persischen Reich. Aber wir stellen uns zu dieser Minderheit, weil diese Ehre, dieser Glanz, diese Würde, die von Gott her kommt, auf Mordekai bei den Menschen Eindruck hinterlässt. Die Leute schließen sich nicht aus Angst heraus den Juden an, denn die Juden sind in der Minderheit. Eigentlich ist es sonderbar, dass die Juden überhaupt eine Chance haben in diesen Tagen. Sie schließen sich nicht aus Angst den Juden an, sondern wegen der Anziehungskraft, heißt es hier, weil Mordekai groß wurde, weil er erhaben wurde, haben sich die Leute ihm angeschlossen. Und auch später sehen wir noch in Folge unseres Textes, die Juden werden aufgrund dieses großen Sieges einen Festtag errichten. Und dieser Festtag soll zu einem Gesetz werden für die Juden, für alle Generationen und auch für alle, die sich ihnen noch weiter angeschlossen haben. Das heißt, danach, als der Kampf vorbei war, kamen weitere Menschen hinzu und haben gemerkt, das, was hier mit den Juden geschieht, ist nicht natürlich. Es ist was Außergewöhnliches. Und wir erleben Gott in dieser Sache. Und wir wollen uns ihnen anschließen. Warum rede ich so lang und breit darüber? Wir sehen hier eine großartige Parallele für uns hier und heute. Welche ist das? Wir dienen keinem Mordekai. Mordekai ist auch nicht unser Anführer. Wenn wir im Alten Testament von glorreichen Personen lesen, dann sehen wir hier einen Schatten von jemandem, der noch viel größer, viel erhabener ist, der auch aus dem Staub herausgerissen wurde, über alle erhaben wurde und mit Ehre bekleidet wurde. Die meisten wissen schon, auf wen ich hinaus möchte. Die Rede ist von Jesus Christus. Mordekai ist ein Bild für das, was wir in Jesus Christus finden. Und so sagt Petrus, der seinen Mordekai, also Jesus Christus, erlebt hat, im 2. Petrusbrief ab Kapitel 1, Vers 16 folgendes. Er schreibt zu anderen Christen und sagt, denn wir haben euch die Macht unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der erhabenen Herrlichkeit seine Stimme an ihn erging. Die Stimme aus dem Himmel lautete, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren.
Was möchte der Petrus sagen? Wir haben die Ehre und Erhabenheit von Jesus gesehen. Und sie hat uns gepackt. Und wir sind um alle Landen gezogen und haben davon berichtet. Und auch ihr Christen, wir schreiben euch ja jetzt gerade, wir haben euch die Ehre kundgetan. Und auch sie war für euch Anziehungskraft, sich an diesen Jesus zu klammern und mit ins Team Jesus zu kommen. So wie damals in Esther 9 ins Team der Juden einzusteigen, weil man merkt, Gott hat hier seine Hand im Spiel, sagt Petrus, wir haben es gesehen und wir haben davon geredet. Wir haben davon bezeugt, wie die Herrlichkeit Gottes ist. Und sie, diese Herrlichkeit Gottes, hat auch euch erfasst. Auch ihr seid jetzt in dem Stand, dass ihr begeistert seid von der Herrlichkeit, von der Ehre, von der Größe Jesu Christi. Und ich frage dich, dieser Text fordert uns heraus. Reden und leben wir auf eine Art und Weise, dass die Herrlichkeit und Größe Jesu unter uns erfahrbar wird, ja oder nein? Das sind nicht nur einfach Texte, wo wir schauen, ja, früher haben die irgendwas erlebt und haben irgendwas gesehen. Petrus sagt, das, was wir erlebt haben, haben wir gepredigt. Es hatte Anziehungskraft auf euer Leben. Gott wohnt im Volk seiner Kinder. Das ist übrigens der Grund, warum wir miteinander singen. Das ist nicht, weil wir Aerosole, heißt das, gerne aussprühen wollen und ein bisschen Corona-Party feiern wollen. Das ist nicht der Grund. Ist auch nicht der Grund, weil ihr alle so herzlich und schön singt. Das ist nicht der Grund. Weil wenn es darum gehen würde, dann lassen wir es lieber sein, ja? Wenn du manchmal nach links und rechts, okay, das war schief. Das war nicht so nice. Aber darauf kommt es nicht an. Wir wollen damit zum Ausdruck bringen, dass wir begeistert sind von der Ehre und von der Herrlichkeit Jesu Christi. Wir haben ihn als groß erlebt in unserem Leben. Wir erfahren ihn in unserem Leben. Wir erfahren ihn in seiner Größe. Und unser Herzenswunsch ist, dass auch andere diese Größe sehen und sich dann dieser Größe, dieser Herrlichkeit anschließen. Das ist der Grund, warum wir mit... Amen. So sieht's aus. Amen. Das ist der Grund, warum wir miteinander singen. Jesus selber hat Folgendes gesagt. Falls du denkst, ah, das ist irgendwie mit der Herrlichkeit und Ehre, soll das wirklich? Das war doch mal. Hört mal, was Jesus in Johannes 17 gebetet hat zu seinem Vater im Himmel. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Was Jesus hier betet, ist krass. Ich verherrliche mich in meinen Jüngern. Ich verherrliche mich in meiner Gemeinde. Wer mir nachfolgt, der hat eine Sensibilität für die Herrlichkeit und Erhabenheit Gottes geschmeckt. Und er will immer mehr davon. Und Jesus sagt, die Herrlichkeit Gott, die du mir gegeben hast, die habe ich ihnen gegeben. Wir sind verbunden. Jesus Christus lebt in mir. Jesus Christus wird mir zur Freude. Seine Größe erfahre ich im Glauben in meinem Leben. Wenn wir miteinander beten, wenn wir immer wieder Momente erleben, wo wir die Herrlichkeit und Ehre Gottes erfahren in unser Leben. Und wir ehren Jesus und Jesus möchte, dass die Herrlichkeit, dass sie unter uns wohnt. Warum? Damit die Welt erkennt, wer Jesus ist und dass er uns geliebt hat. Merkt ihr es? Wir singen und wir preisen Gott, damit Menschen von der Größe Gottes angetan werden und überzeugt werden, dass Jesus wirklich der Retter der Welt ist und Hoffnung und Freude geben kann. Und das unter uns bemerkt und sich dann anschließt und mit in dem Team Jesus unterwegs ist. Jetzt gehen wir wieder zurück in das Esther-Buch. Es geht nämlich weiter. Wir lesen in Vers 11 bis 15 Folgendes. An jedem Tag kam die Zahl der in Burg Susa erschlagenen. Mordekai und Esther haben in der Burg Susa, der Residenz von König Ahasveros, gelebt. Dort war ein gewaltiger Kampf. An jenem Tag kam die Zahl der in der Burg Susa Erschlagenen vor den König. Also eine Statistik, so und so viel wurden erschlagen. Und der König sagte zur Königin Esther, allein in der Burg Susa haben die Juden 500 Mann und die 10 Söhne Hamans erschlagen und vernichtet. Was werden sie da in den übrigen Provinzen des Königs getan haben? Doch was ist deine Bitte? Sie soll dir gewährt werden. Und was ist noch dein Begehren? Ja, es soll erfüllt werden. Da sagte Esther, wenn es dem König recht ist, möge auch morgen den Juden, die in Susa sind, gestattet werden, nach dem heutigen Befehl zu handeln. Die 10 Söhne Hamans aber möge man am Holzpfahl aufhängen. Da befahl der König, dass es so ausgeführt werden solle. So wurde denn noch ein Gesetz in Susa erlassen und die 10 Söhne Hamans hängte man auf. Und die Juden, die in Susa waren, versammelten sich auch am 14. Tag des Monats Adar und erschlugen in Susa 300 Mann. Aber an die Beute legten sie ihre Hand nicht. Der König ist ziemlich verwundert über die hohe Opferzahl. 500 wurden erschlagen, wenn das allein in der Burg Susa der Fall ist. Was wird in meinem ganzen Königreich abgehen? Man kann sich fragen, worüber wundert sich eigentlich der König Ahasveros genau? Über die Juden, dass sie so im Kampf unterwegs sind? Dass sie so viele erschlagen haben? Oder verwundert sich der König nicht vielmehr über die hohe Anzahl an gewaltbereiten, terroristischen Antisemiten in seiner eigenen Burg und in seinem ganzen persischen Reich? Ich glaube, dass der König Ahasveros hier mitbekommt, was er hier gerade angestellt hat. Denn die ganze Sache ist auf seinem Mist gewachsen. Weil er unbedacht war und diesem Judenhasser Haman gefolgt ist und dieses Holocaust-Gesetz erlassen hat, merkt er jetzt, ich habe Bockmist gebaut, wegen mir müssen sich die Juden verteidigen und das in so hoher Zahl. Und ich glaube, dass er diese Erkenntnis hat, weil er nicht zu Esther sagt, weißt du was, das war jetzt echt ein krasser Tag, ihr seid ja echt extrem, jetzt aber mal fort, sondern, hey, das ist so krass, was hier abgeht, ich mache euch noch ein Angebot, weil ich merke, wie arg es ist mit dem, was ich angerichtet habe, was ist deine Bitte und dein Begehren, möchtest du noch etwas, wie können wir euch noch schützen, gibt es da noch etwas, wo du sagst, Israel hat Not, dass ich gegenlenken sollte? Was wir hier, bevor wir auf das Angebot eingehen, was wir hier sehen ist, was wir tun, hat Konsequenzen. Und das muss Ahasveros hier erlernen. Was wir tun, hat Konsequenzen. Und oft nicht nur für uns persönlich, sondern auch für andere. Für uns ja. Darüber denken wir vielleicht schnell nach. Aber das, was wir tun, hat in der Regel auch Auswirkungen auf die Menschen, die um uns herum sind. Und das muss Ahasveros lernen. Er macht ihr das Angebot, wie können wir die Juden jetzt weiter schützen? Was ist dein Begehren, was ist dein Verlangen? Und offenbar gab es noch weitere Feinde in der Stadt Susa, die ihre antisemitische Hexenjagd fortsetzen wollten. Anscheinend war der Kampf noch nicht vorbei nach 24 Stunden. Es sollte weitergehen. Und Esther bittet um eine Verlängerung der Gesetzgebung. Bitte dieses Gesetz, was gestern in Kraft war, an diesem Tag uns zu verteidigen. Ich bitte dich, dürfen wir uns auch morgen noch verteidigen. Und 300 weitere Judenhasser werden besiegt. Bemerkenswert an dieser Stelle. Die Gegner, die Antisemiten, haben gegen das Gesetz und ohne Erlaubnis den Kampf gegen die Juden am nächsten Tag einfach fortgesetzt. Das Gesetz hieß, das Holocaust-Gesetz hieß, am 13. Tag im Monat Adar darfst du kämpfen. Und am 14. Tag darfst du nicht mehr kämpfen. Aber sie haben es dennoch getan. Die Juden hingegen, und damit, Leute, merken wir, worum es den Juden geht. Die Juden gehen zum König und sagen, wir dürfen uns am 13. verteidigen. Und wir wollen dich erstmal fragen, dürfen wir unser Leben retten auch am 14. Die Feinde interessiert das alles gar nicht, denn sie sind von Hass und Blutrünstigkeit getrieben, die Juden nicht. Deswegen sagen sie, ist doch egal, was der König sagt, ich habe ein Recht auf Leben und ich mache das. Wir sehen die hohe Moral, die Juden in dieser Schlacht an den Tag legen, dass sie nur das Notwendige tun und sogar noch den König fragen, dürfen wir am nächsten Tag uns auch nochmal verteidigen gegen die restlichen 300, die jetzt schlafen gegangen sind, aber morgen wieder an unserer Tür stehen werden? Hier zeigt sich die moralische Erhabenheit der Juden im Kampf gegen die Feinde. Und wir lernen hier, Gottes Feinde halten sich nicht an ihre eigenen Spielregeln. Dort, wo du, für die christlichen Insider unter uns, wenn du in einem geistlichen Kampf dich befindest, dann merke dir, der Feind wird sich nie an Spielregeln halten. Er wird immer alles versuchen, dich klein zu machen und niederzudrücken. Und wird jede Nische finden, ob es recht, fair oder sonst etwas ist. Der Feind versucht, die Kinder Gottes an jeder Stelle zu jagen und niederzuhalten. Aber es ist nicht nur so, dass 300 weitere geschlachtet wurden, niedergestreckt wurden, sondern auch die Söhne Hamans werden an einen Holzpfahl auf die Anforderung von Esther hin gehängt. Das Schicksal von den Söhnen ist sehr bezeichnend. Die Söhne kannten das Schicksal ihres Vaters. Wir haben schon gelesen, dass Haman auf Geheiß des Königs an einen Holzpfahl ganz weit oben aufgehängt wurde, weil er den König so übel zugespielt hat. Die Söhne haben gesehen, wie in ihrem eigenen Garten der Vater hingestreckt wurde und er die Packung bekommen hat für seinen verdorbenen Judenhass. Und die Söhne haben das alles gesehen. Und dennoch, und das ist so krass, haben diese 10 Söhne nichts anderes zu tun, als an diesem Tag des Holocausts genau im Auftrag des Vaters weiter zu handeln. Sie haben das Schicksal des Vaters gesehen und dennoch ist ihr Judenhass ungestillt. Kann man sich das vorstellen? Kann man sich das vorstellen, wo man denkt, nee, eigentlich müsstest du davon ablassen und merken, irgendwas lief bei deinem Vater krumm, irgendwas lief bei deinen Vorfahren krumm. Nein, der Hass gegen die Juden geht von Generation zu Generation zu Generation. Egal, was man erlebt. Die Juden sind immer Feinde, Feinde, Feinde. Antisemitismus ist auch bis heute nicht vorbei und blüht heute überall. Deswegen muss uns dieser Text wache Ohren geben. Selbst wenn die Söhne sehen, was das Schicksal ihres Vaters ist, es ist egal. Sie sind getrieben. Meine Lieben, da steckt nichts anderes als Satan hinter, der die Herzen mit Hassgedanken gegen die Juden erfüllt. Ihr Herz ist getrieben, die Juden dennoch an diesem Tag hinzustrecken. Und die Söhne folgen ihrem Vater in jeder Hinsicht. Sie folgen seinem Hass und sie folgen auch seinem Schicksal. Denn irgendwann hängt nicht nur der Vater da, sondern auch seine 10 Söhne. Und Esthers Entscheidung, so makaber das auch ist, macht klar, wer an einem Holzpfahl hängt, so heißt es im Alten Testament, der steht unter dem gerechten Fluch Gottes. Was Esther hier macht, ist, sie spricht Gericht aus und zeigt, welche Perspektive Gott auf diese Sache hat. Wie ernst es in Gottes Augen ist, wenn man sich an ihn vergreift und an sein Volk. Der steht unter dem Fluch Gottes. Die ganze Szene lehrt uns, Gott ist kein Kuscheltier. Gott ist kein Knuddelkumpane, sondern er übt sein gerechtes Gericht zu seiner Zeit. Und da ist niemand, der sagen kann, wenn Gott richtet, Herr, wie kannst du nur? Wenn Gott richtet, dann ist es ein gerechtes Urteil, was er spricht. Denn er ist es, der dir das Leben gegeben hat. Und wir sind nicht in der Lage, autonom über unser Leben zu entscheiden und zu sagen, wie wir dieses Leben gestalten wollen. Sondern der Schöpfer über dein Leben hat ein Anrecht auf dein Leben. Er hat einen Plan für dein Leben. Er hat Perspektive für dein Leben. Er hat einen Sinn für dein Leben. Aber wer sich in Rebellion gegen Gott befindet und sich von diesem Lebensplan entfernt, der vergreift sich an Gott selbst. Und Gott hat das Recht, ein gerechtes Urteil darüber zu sprechen, wenn seine Geschöpfe in den Rücken zukehren und andere Geschöpfe dann noch in Mitleidenschaft ziehen. Und da ist niemand von uns, der sagen kann, wir sind da fein raus. Denn das Neue Testament ist ganz klar, für Gott ist es so, dass wenn wir sogar einen Menschen hassen, dass wir Menschenmörder sind. Da stirbt etwas ab, wir töten etwas mit unserem Hass. Und zwar die Würde unseres Gegenübers. Gott hat dir Würde gegeben. Wer bin ich, dass ich mit meinem Hass gegen jemand anderen, mit meinem schlechten Gerede gegen jemand anderen, diese Würde verletze und niederstrecke? Gott ist eifersüchtig. Gott lässt nicht zu, dass wir mit seinen Geschöpfen umspringen, wie wir wollen. Und deswegen zeigt uns diese Passage extrem, wie gerecht Gott ist in seinem Urteil. Und wir werden am Ende der Tage nicht da stehen und sagen, oh Gott, du bist aber ein bisschen streng. Nein, du wirst dort stehen und sagen, bitte schau nicht noch in diese Ecke, schau nicht noch in diese Ecke und schau nicht unter diesen Teppich. Das Interessante an diesem ganzen Geschehen ist, dass viele im Persischen Reich in diesem Augenblick sensibel sind, sensibel für die verborgene Hand Gottes und auf sein Wirken achten und merken, Gott ist gut zu denen, die ihn lieben. Deswegen schließe ich mich ihnen an, weil Gottes Güte mich zur Umkehr zu ihm hintreibt. Ich will dabei sein. Aber andere in dem gleichen Volk, die all das Gleiche gesehen haben, so wie heute, alle hören das gleiche Wort von der Gnade und der Liebe Gottes und auch von seiner Gerechtigkeit. Einige sagen, ja, das ist das, was ich will. Andere sagen, nein. Und auch dort, andere haben sich verweigert. Sie haben ihre Herzen hart gemacht und sie haben die Gnade Gottes missachtet. Denen wird Gott in Gerechtigkeit sagen, du hast gewählt, dein Wille geschehe. Du hast gewählt, dein Wille geschehe. Und solche Leute werden eines Tages ernten, was sie gesät haben und bekommen, was sie verdienen. Diese Passage gibt uns einen Blick in das Endzeitgericht, was Gott über die Welt führen wird und was uns auch betroffen machen sollte. Im Neuen Testament, in 2. Thessalonicher 1, 6 bis 9, heißt es. Ich möchte mir nämlich nicht den Vorwurf gefallen lassen, naja, im Alten Testament ist das so, aber im Neuen Testament ist das ganz anders. Im Neuen Testament heißt es, so gewiss es bei Gott gerecht ist, denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis zu vergelten und euch, den Bedrängten, mit Ruhe zu vergelten, zusammen mit uns. Bei, wann wird das geschehen? Bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht in flammendem Feuer. Dabei übt er Vergeltung an denen. Hier geht es um Jesus Christus. Dabei übt er Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen. Und an denen, die dem Evangelium, also die gute Nachricht unseres Herrn Jesus, nicht gehorchen. Sie werden Strafe leiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke. Wir lesen weiter in den Versen 16 bis 19. Also wir haben eben gerade den Kampf in der Burg Susa gehört, wie an zwei Tagen in Folge gekämpft wurde, am 13. und am 14. Tag. Und jetzt berichtet der Text, wie schaute der Kampf aus in den ganzen umliegenden Gebieten außerhalb dieser Burg Susa. Auch die übrigen Juden, die in den Provinzen des Königs lebten, versammelten sich und standen für ihr Leben ein. Hier, das ist es. Sie standen für ihr Leben ein. Sie wollten nicht blutrünstig einfach alle niedermetzeln. Die Juden in den anderen Provinzen des Königs versammelten sich und standen für ihr Leben ein und erhielten Ruhe von ihren Feinden. Sie hatten aber unter ihren Hassern 75.000 Mann erschlagen. An die Beute hatten sie ihre Hand jedoch nicht gelegt. Das war am 13. Tag des Monats Adar.
am 14. des Monats. Aber ruhten sie und machten, Entschuldigung, am 14. des Monats aber ruhten sie und machten ihn zu einem Tag des Festmahls und der Freude. Doch die Juden, die in Susa wohnten, hatten sich am 13. des Monats und am 14. des Monats versammelt und sie ruhten am 15. des Monats aus und machten ihn zu einem Tag des Festmahls und der Freude. Darum feiern die Juden auf dem offenen Land, die in den offenen Landstädten wohnen, den 14. Tag des Monats Adar mit Freude und Festmahl und als Festtag, an dem man sich gegenseitig Anteile oder Geschenke zusendet. Also hier wird uns in dem Text erklärt, wie kommt es, dass die Israeliten in der Stadt am 15. Tag das Fest feiern, aber die anderen, die auf dem Land leben, am 14. Tag. Das liegt daran, dass in der Stadt noch einen Tag weiter gekämpft wurde und man erst einen Tag später zur Ruhe kommen konnte. Also die Festtage sind sozusagen versetzt. Ja, die einen feiern Weihnachten dann am 24. und die anderen am 25. So ungefähr. Ja, ist nicht Weihnachten, ne? Aber genau. Wir sehen, dass nach dem Kampf uns erklärt wird, dass sie angefangen haben zu feiern. Sich zu freuen. Auch hier wieder, Moment mal, nach so einer Geschichte, freuen? Was ist da los? Die Freude der Israeliten liegt nicht im Tod des Feindes begründet, sondern in der Ruhe, die Gott seinen Kindern verschafft hat. Ich sage dir, wenn in unserem Land Krieg sein sollte und wir gemeuchelt werden, und auf einmal kommt da eine Macht an, die uns befreit von unseren Übeltätern und uns Ruhe verschafft, dass wir in Ruhe unser Kopf auf unser Kissen legen dürfen und nicht Angst haben müssen, dass unsere Kinder am nächsten Tag tot im Bett liegen, dann wirst du dich freuen. Du wirst dich nicht freuen, dass jemand tot da liegt, sondern du wirst dich über die Ruhe freuen, die dir gegeben wurde. Das müssen wir gut differenzieren. Nicht der Tod des Sünders ist Grund zur Freude, sondern die Ruhe, die Gott schafft. Dass er den Verbrechern ein Ende bereitet hat, das wird dir Ruhe geben. Meine Lieben, wenn heute ein Unrecht geschieht, zum Beispiel ein Mörder, ein Vergewaltiger oder ein Attentäter frei herumläuft, dann haben wir Freude und Ruhe, wenn er eingesperrt wurde. Warum? Weil ein gerechtes Urteil getroffen wurde. Wir freuen uns nicht an sich, dass diese Person jetzt im Kerker ist oder dass sie vielleicht von Scharfschützen niedergestreckt wurde. Das an sich ist eine traurige Angelegenheit. Aber wir freuen uns, dass von dieser Personengruppe oder von diesem Übeltäter keine Gefahr mehr ausgeht und wir in Ruhe leben können. Kommt ihr mit mir mit? Versteht ihr das? Und dann wirst du sagen, Halleluja, Gott sei Dank. Danke, dass Gott mein Leben bewahrt hat, dass ich in Ruhe schlafen kann und aufwachen kann. Und immer wieder beschreibt die Bibel das Ziel, unser Ziel, in die Ruhe einzukehren. Wir haben leider nicht die Zeit, ihr hört heute zu langsam zu, wir haben leider nicht die Zeit, war nur ein Spaß, da ins Detail zu gehen. Aber immer wieder erleben wir in Kriegsberichten, wo Israel in außerordentlicher Situation war, dass bei Mose, bei Josua und bei David, heißt es immer am Ende des Gefechts, und Gott hat seinem Volk Ruhe vor ihren Feinden verschafft. Sie konnten wieder aufatmen, sie konnten sich freuen, sie konnten Feste feiern, weil Gott sie bewahrt hat. So, und bevor du hier, besonders die Gäste denken, wow, okay, das ist eine ziemlich militante Gemeinde hier, sind die etwa alle ausgerüstet und haben die Knarre in der Tasche oder was? Was ist denn das für ein Prediger? Wir leben heute in einer anderen Epoche der Geschichte Gottes. Jesus Christus hat eine neue Ära der Gnade für seine Feinde eingeleitet. Der Kampf von Jesus richtet sich nicht gegen Menschen, die er mit Liebe gewinnen will. Der Kampf hat sich verändert bei Jesus. Er kämpft mit Liebe und versucht, das Böse mit Guten zu überwinden. Der Kampf von Jesus, okay, es fängt an zu regnen, bringt euch in Sicherheit. Ist schön, am Sonntag haben wir das fließende Wasser an der Elz gefeiert, jetzt können wir das fließende Wasser vom Himmel feiern. Ich warte mal einen ganz kurzen Augenblick, weil die Attraktion von bewegenden Menschen so hoch ist, da komme ich nicht gegen an. Sind wir wieder da? Wunderbar. Also wenn wir nämlich noch nach Hause wollen, dann sollten wir weitermachen. Ich sehe, wie die Eltern super entspannt sind, die Kinder sind im Gemeindehaus, wir haben Ruhe vor unseren Feinden. Nein, nein. Ein bisschen schwarzer Humor. Ich liebe meine Kinder. Ich kriege ein drittes. Der Kampf von Jesus Christus richtet sich nicht gegen Menschen, denn die Menschen versucht er mit Liebe zu gewinnen. Der Kampf von Jesus richtet sich vorrangig gegen Satan, der uns in Sünde und Schuld halten will. Deswegen sagt Jesus auch in unsere Zeit und hört die Verknüpfung. Er sagt: Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, ich werde euch was geben? Ich werde euch Ruhe geben. Ich möchte euch auch Sieg geben über eure Kämpfe, über eure Feinde, die euch drangsalieren. Und das sind vorrangig Kämpfe gegen den Feind Gottes, gegen den Satan, der uns mit Versuchungen, mit Anfechtungen und mit Schuld und Sünde traktieren will, unser Gewissen madig machen möchte, dass es uns schlecht geht und uns weismachen möchte, dass wir die Gnade Gottes nicht verdient haben. Aber so ist das nun mal. Gnade kann man nicht verdienen, Gnade kriegt man geschenkt. Und wo Lasten, Kummer und Sorgen uns nicht mehr bedrängen und überwunden wurden, sollte Freude und Feier auch heutzutage eine angemessene Antwort sein. Auch für uns Christen. Wir Christen sollten dafür bekannt sein, dass wir gerne feiern, dass wir uns gerne freuen. Nicht nur die Hände in den Schoß legen und immer andächtig gucken, sondern dass wir eine echte, tiefe Dankbarkeit und Freude auch zum Ausdruck bringen. Lasst uns ein gutes Stück des Textes lesen, wo uns jetzt beschrieben wird, wie die Feier der Juden in ein festes Ritual eingeführt wird. Vers 20. Und Mordekai schrieb diese Begebenheiten auf. Er sandte Briefe an alle Juden in allen Provinzen des Königs Ahasveros, die nahen und die fernen, um ihnen aufzuerlegen, dass sie den 14. Tag des Monats Adar und den 15. Tag desselben Jahr für Jahr feiern sollten, als die Tage, an denen die Juden vor ihren Feinden zur Ruhe gekommen waren und als den Monat, der sich ihnen von Kummer zur Freude und von Trauer zum Festtag verwandelt hatte, dass sie diese feiern sollten als Tage des Festmahls und der Freude, an denen man sich gegenseitig Geschenke zusendet oder Anteile zusendet und Geschenke an die Armen gibt. Und die Juden nahmen als Brauch an, was sie zu tun angefangen und was Mordekai ihnen geschrieben hatte. Denn hier kommt so eine Art Zusammenfassung des Buches. Denn Haman, der Sohn Hammedatas, der Agagiter, der Bedränger aller Juden, hatte gegen die Juden geplant, sie umkommen zu lassen und hatte das Pur, das ist das Los, geworfen, um den Tag des Holocaustes zu bestimmen, um sie in Verwirrung zu bringen und sie umkommen zu lassen. Und als es vor den König kam, befahl er durch einen Brief, sein böser Anschlag, den er gegen die Juden geplant hatte, solle auf seinen Kopf zurückkommen. So hängte man ihn und seine Söhne am Holzpfahl auf. Deshalb nannte man diesen Tag Purim, nach dem Namen Pur. Also das Purimfest soll an dieses Los erinnern, an diesen Rettungstag. Deshalb, wegen all der Worte dieses Briefes und dessen, was sie in dieser Hinsicht gesehen und erfahren hatten, legten sich die Juden es als Pflicht auf und nahmen es als unveränderlichen Brauch an, für sich und für ihre Nachkommen und für alle, die sich ihnen anschlossen, diese beiden Tage Jahr für Jahr zu feiern, nach der für sie geltenden Vorschrift und der ihnen festgesetzten Zeit. Und sie bestimmten, dass diese Tage in Erinnerung bleiben und gefeiert werden sollten in jeder einzelnen Generation, in jeder einzelnen Familie, in jeder einzelnen Provinz und in jeder einzelnen Stadt und dass diese Purim-Tage bei den Juden nicht untergehen und die Erinnerung an sie bei ihnen, bei ihren Nachkommen kein Ende finden sollten.
Und die Königin Esther, die Tochter Abihails und der Jude Mordecai schrieben mit allem Nachdruck, um diesen zweiten Purimbrief als Pflicht festzulegen. Und er sandte Brief an alle Juden in den 127 Provinzen im Königreich des Ahasveros, Worte des Friedens und der Treue, um diese Purimtage in ihren festgesetzten Zeiten als Pflicht festzulegen, so wie der Jude Mordecai und die Königin Esther es ihnen als Pflicht festgelegt hatten und wie sie es sich selbst und ihren Nachkommen als Pflicht festgelegt hatten, nämlich die Regelung der Fasten und ihrer Wehklage. Und der Befehl Esthers legte diese Purim-Vorschriften als Pflicht fest. Und es wurde in ein Buch niedergeschrieben. Das sind Doppelungen ohne Ende. Es ist immer das Gleiche, hat man so das Gefühl, okay, das habe ich schon mal gelesen. Noch einmal, noch einmal, noch einmal. Warum wird das so oft wiederholt? Ich habe keine Ahnung, ich habe nur eine Ahnung. Das Wirken Gottes soll auf gar keinen Fall untergehen. Wenn du eben gerade beim ersten Mal nicht zugehört hast, dann vielleicht beim zweiten, dritten, vierten oder fünften Mal. Aber es soll sich in die Gedächtnisse einbrennen. Gott will, dass gefeiert wird. Es ist recht zu feiern. Wenn du Errettung erlebt hast, dann soll das ausgelebt werden, dann soll das weitergetragen werden. Darum treffen wir uns auch Woche für Woche, um Gottesdienst zu feiern. Warum? Weil wir unsere Errettung, die wir erlebt haben durch Jesus Christus, die Vergebung, die er uns geschenkt hat, das ewige Leben mit Gott, das wollen wir feiern und wollen dafür werben. Einige Gäste sind hier, ich habe keine Ahnung, wie du mit Jesus unterwegs bist, aber wir wollen davon werben, wir wollen Zeugnis geben davon, wie gut Gott ist und dass es jeder mitbekommt und auch wir selber nicht vergessen. Deswegen sind Festtage gute Tage, wo wir uns immer wieder auch an die Segnung und Rettungstaten Gottes erinnern. Darum singen wir Lieder, darum feiern wir Abendmahl, um uns zu erinnern, dass unser Jesus gestorben und auferstanden ist und uns dadurch ewiges Leben gegeben hat, wenn wir an ihn glauben. Und unsere Freude soll nicht aufhören. Dieser Text gibt uns einen guten Hinweis. Es ist nicht nur für die Juden, die diese Rettung erlebt haben, wichtig zu wissen, was Gott getan hat, sondern es sollen auch die Nachkommen und deren Nachkommen wissen. Ich frage dich, wissen deine Kinder, wissen deine Enkel, wissen deine Urenkel, wie du, und damit zitiere ich mal diesen Text, wie du persönlich zur Ruhe gekommen bist, von Kummer zur Freude, von Trauer zum Festtag? Wissen die Menschen um dich herum, wie Gott dich gerettet hat? Wissen die Menschen von der Rettungstat Gottes in deinem Leben? Dieser Text gibt uns diesen Spiegel und auch diesen Auftrag mit. Wenn du Gott liebst dafür, was er in deinem Leben getan hat, dann vergiss nicht, deinen Mund zu öffnen und deiner Freude auch Ausdruck zu verleihen. Wir beenden die Predigt, indem wir das 10. Kapitel ganz durchlesen, sind aber nur 3 Verse. Das Buch endet spannend. Und der König Ahasveros legte dem Land und den Inseln des Meeres eine Steuer auf. Und alle seine gewaltigen und seine mächtigen Taten und die Beschreibung der Größe Mordekais, zu der König ihn erhob, sind sie nicht geschrieben im Buch der Geschichte der Könige der Meder und Perser? Denn der Jude Mordekai war der zweite nach dem König Ahasveros und groß bei den Juden und wohlgefällig bei der Menge seiner Brüder. Er suchte das Wohl seines Volkes und redete zum Wohl seiner ganzen Generation. Das Buch endet voller Spannung. Wir sehen ja, Gott ist zu seinem Ziel gekommen. Das Buch Esther kommt zum Schluss. Der verborgene König hat gehandelt. Wir haben den verborgenen König gesehen. Und Mordecai ist an einen schönen Platz gehoben. Und die Wohltaten Mordecais sind spürbar für jedermann. Ruhe und Freude ist erfahrbar, aber das Volk ist noch nicht am Ziel angekommen. Sie sind nicht dort, wo sie sein sollten, denn es gibt immer noch einen König Ahasveros in ihrem Leben. Er legt Steuern auf, er feiert voller Stolz seine eigenen Machttaten und seine eigene Größe. Und es dreht sich um die Geschichte der Meder und Perser. Und wir merken, diese Geschichte endet mit einer Spannung. Ja, es ist Segen da. Ja, ein Stück weit Ruhe ist auch zu erleben, aber es gibt immer noch einen selbstherrlichen König, der Steuern auferlegt und der seine Geschichte schreiben will. Und diese Geschichte endet auch in einer gewissen Weise in dem Zustand, in dem wir uns hier und heute befinden. Auch wir erfahren durch Jesus Christus Ruhe. Amen. Wir erleben Freude, wir erleben die Segen, die Wohltaten von Jesus. Und so dankbar wir auch sind, merken wir, wir alle sind hier und heute noch nicht am Ziel angekommen. Im Hebräerbrief, wir haben leider keine Zeit da reinzugehen, im 4. Kapitel beschreibt uns das Buch, dass noch eine Sabbatruhe aussteht. Wir sind schon in der Ruhe, aber wir sind noch nicht in der vollkommenen Ruhe angekommen. Und dieser Brief beschreibt sehr schön, wie wir sehnlichst nach endgültiger Ruhe und Freude Ausschau halten. Und so endet das ganze Buch. Ja, Herr, du hast uns gerettet. Ja, Herr, du bist groß. Ja, Herr, wir sehen deine Herrlichkeit. Und wir spüren auch deine Wohltaten. Aber Herr, wir sind noch nicht am Ziel angekommen. Wir wollen sehen, dass du endgültig übernimmst. Herr, wir bitten dich, komme bald. Amen.